Mindestens 2200 Menschen waren Opfer sexualisierter Gewalt in der evangelischen Kirche und der Diakonie. Das hat ein Forscherteam Anfang des Jahres offengelegt. Und es könnten noch viel mehr sein. Wir lassen heute einen Mann zu Wort kommen, der von seinen Gewalterfahrungen als Kind in einem evangelischen Heim erzählt. Barbara Schneider vom Bayerischen Rundfunk hat zusammen mit Eckhard Querner und Veronika Wawacek seinen und andere Fälle recherchiert und ist der Frage nachgegangen, warum sich die evangelische Kirche mit der Aufarbeitung so schwer tut. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Heute ist Mittwoch, der 15. Mai.
Wir sind unterwegs in die Rhön. Die Rhön, das ist an der Grenze zur ehemaligen DDR. Das ist eine Gegend, wo ganz wenig los ist. Wir sind auf dem Weg in einen Ort, der heißt Wilmars, kleines Dorf. Und dort gibt es ein Kinderheim. Und in diesem Kinderheim war unser Protagonist, der Hermann Ammon, von seinem zweiten Lebensjahr an.
Beklemmendes Gefühl.
Mit dem gemeinsam sind wir mit dem Auto mitgefahren. Und je näher wir an das Dorf kamen, desto mehr Erinnerungen sind bei ihm halt auch schon an diese Zeit zurückgekehrt.
Nicht so angenehm. Ja, komisches Gefühl. Ein sehr komisches Gefühl sogar.
Er hat dann gesagt, das war für mich eine Horrorkindheit, diese Zeit dort. Und hat auf der Fahrt schon, weil es ihm dann plötzlich so präsent wurde, erste Erlebnisse aus dieser Heimzeit erzählt, also von Gewalterfahrungen, von Schlägen.
Das ist schon Wilmers, ja. Sind wir da?
Hermann Ammon ist 1960 geboren. In Fürth wurde von seiner Mutter als kleines Baby kurz nach der Geburt dort in ein Kinderheim gegeben. Er hat dann in den 90er Jahren rausgefunden, er hat noch Geschwister und er hat Kontakt aufgenommen. Und hat dann natürlich auch gefragt, ja, was wusstet ihr? Wusstet ihr eigentlich, dass es mich gibt? Und da hat dann sein Bruder gesagt, nee, weil die Mutter hat gesagt, der Hermann, der ist nach der Geburt verstorben. Man hat schon gespürt, es fasst ihn total an, weil er natürlich als Kind da total vulnerabel war. Und das spürt man bis heute, dass er da große Verletzungen mitbekommen hat, Demütigungen und dass das Erfahrungen waren, die ihn eben sein Leben lang geprägt haben und bis heute prägen.
Sie können sich diese Angst gar nicht vorstellen. Und ich empfinde jetzt irgendwie so ein bisschen wieder, sage ich Ihnen ganz ehrlich, also es ist jetzt nicht, es geht mir jetzt in dem Moment nicht so gut, wenn ich das erzähle. Können wir mal abbrechen?
Kurz? Ja,
das
ja,
ist das. Mhm. Sind wir kurz raus? Mhm. Oh.
Was hat Hermann Ammon erzählt über seine Zeit im Kinderheim?
Hermann Ammon berichtet uns von körperlicher und sexualisierter Gewalt. Er benennt einen Diakon, der von 1969 bis 1971 Heimleiter in dem Haus war, als Täter, durch den er massive Gewalt erfahren haben soll. Also er sagt, es war nicht Schlagen, das war Prügeln und es war wirklich rohe Gewalt, die wir da erlebt haben wegen Nichtigkeiten, wo er im Grunde genommen sagt, das war nicht nur ich, der das erlebt hat, sondern es waren andere auch. Und diese Gewalt war, so erzählt er es immer, gepaart auch mit sexualisierter Gewalt. Also die mussten sich ausziehen, wurden dann geschlagen. Und er sagt an einer Stelle auch, das hat den Heimleiter seinem Eindruck nach sexuell befriedigt, dass er sie so quälen konnte.
Der hat auch wirklich eine richtig diabolische Freude dran gehabt, so mit uns umzugehen und so zu behandeln. Das war für den, glaube ich, auch so eine Art, boah, das klingt total blöd, aber wie so eine sexuelle Befriedigung. Und ich glaube, das hat ihn auch befriedigt.
Ich Das war da offenbar normal für viele Kinder, oder? Also das ist das, was er so erzählt.
Er erzählt von mehreren Kindern. Wir wissen, dass es 2015 schon einen anderen Betroffenen gab, der von der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche in Bayern anerkannt wurde als Betroffener. Mhm. Und der Ähnliches erzählt, der auch von dieser rohen Gewalt, von der sexualisierten Gewalt, von dem Missbrauch erzählt. Also was in den Gesprächen mit Hermann Ammon ganz deutlich wurde, ist so diese Angst, die er damals erlebt hat. Also er hat wirklich Angst vor diesem Heimleiter gehabt und Angst vor den Gewaltausbrüchen, die völlig unberechenbar für ihn kamen. Und er erinnerte sich dann an einen Moment, als die anderen Kinder ins Kino gehen durften und er wurde eingesperrt im Kinderheim. Er weiß nicht mehr warum und er ist dann in diesem Zimmer und alleine und er hört den Heimleiter kommen und hört schon, also das hat er auch sehr, sehr plastisch erzählt, so dass der Heimleiter mehrere Bestrafungsinstrumente hatte.
Das war wie so ein, ich weiß gar nicht, was das bestanden hat. Das war auf jeden Fall, hatte Striemen auf den Rücken gebracht und auf den Bobbes und überall. Das zweite war so ein Stock, so ein ganz dünner, mit dem er dann auf die Hände geschlagen hat. Und das dritte war dieser Knüppel da, mit dem er dann so drauf geschlagen hat, bis wir dann halt im Krankenhaus gelandet sind.
Und er hört den Heimleiter kommen, wie er so auf Stühle schlägt.
Wie er da durch das Wohnzimmer gelaufen ist, gegen die Tische und gegen die Stühle, wo bist du? Und ich war eingeschlossen, der Schlüssel hat gesteckt, das weiß ich. Und ich konnte nicht entkommen. Und ich habe da zu dem Zeitpunkt nur einen Ausweg gesehen. Die einzige Flucht war für mich aus dem Fenster raus. Und das ist ungefähr, ich schätze mal, so 7-8 Meter hoch gewesen. Und ich weiß noch, ich sehe mich auf dieser Fensterbank stehen. Aber ich kann mich an den Sprung nicht mehr erinnern.
So hat euch Hermann Ammon das erzählt. Und dann habt ihr ja auch recherchiert zu diesem Fall. Was habt ihr rausbekommen?
Es gibt keine Akten aus dieser Zeit in dem Heim. Mhm. Das nächste Krankenhaus, wo er wohl hingekommen ist, gibt es nicht mehr. Mhm. Das wurde vor ein paar Jahren aufgelöst. Und wer mir auch von diesem Sprung erzählt hat, ist der zweite Betroffene. Also der konnte sich auch daran erinnern. Also vielleicht zur Genese dieser Recherche. 2021 hat eine Kollegin schon mal mit dem ersten Betroffenen, der eben auch von der Landeskirche anerkannt ist, gesprochen. Mhm. Und das ist so der zweite Betroffene, den wir haben, mit dem ich auch jetzt im Zuge dieser Recherche nochmal telefoniert habe. Mhm. Und der ist anerkannt. Also das ist, da hat die Landeskirche gesagt, ja, wir erkennen dich an, wir zahlen dir Anerkennungsleistungen für das erlittene Leid.
Mhm. Also wenn wir von Anerkennung sprechen, was bedeutet das?
Anerkennung heißt, dass Hermann Ammon jetzt auch in diesem Fall sich an die Landeskirche gewandt hat. Da gibt es Anlaufstellen. Er hat dann seine Erfahrungen geschildert und ja, wartet jetzt, wie die Landeskirche darauf reagiert.
Mhm. Und das heißt, er hat es geschildert, muss er dann noch Belege irgendwelcher Art vorbringen oder wie ist das?
Also das ist natürlich ganz schwierig für einen Betroffenen, ja. Also wie soll er belegen, was ihm widerfahren ist, wenn in einem Heim keine Akten da sind, wenn es 50 Jahre zurückliegt? Mhm. Wie kann ich da belegen, dass mir das widerfahren ist? Ja, also es ist ja seitens der Landeskirche anerkannt, dass es in diesem Heim Gewalt gab durch den Diakon. Und damals schon hat der erste Betroffene meiner Kollegin auch gesagt, ja, er weiß auch, dass es da weitere Betroffene gibt. Und Hermann Ammon ist jetzt eben ein zweiter Betroffener, der eben auch von diesen Erfahrungen mit dem Diakon Ähnliches berichtet.
Und Hermann Ammon ist also nicht der Erste, der davon erzählt. Das ist bereits bekannt, dass da so etwas passiert ist. Seit wann weiß man, dass dieser Diakon in diesem Kinderheim damals auf diese Art und Weise Gewalt angewendet hat?
2015 wurde der erste Betroffene anerkannt.
Und er ist ja vielleicht nur ein Fall von vielen.
In der evangelischen Kirche hat es deutlich mehr sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche gegeben, als bislang angenommen. Zu diesem Ergebnis kommt ein von der EKD eingesetztes unabhängiges Forscherteam.
Im Januar haben mehrere Forscher, die im Auftrag der EKD, also der evangelischen Kirche in Deutschland und der Diakonie, den Missbrauch in EKD und Diakonie aufarbeiten sollten, eine Untersuchung vorgelegt.
Mehr als 2200 Menschen sollen Opfer sexualisierter Gewalt geworden sein. Von knapp 1300 Tätern ist die Rede.
In der evangelischen Kirche, die hatte sich einer umfassenden Aufarbeitung lange verweigert.
Warum so spät?
In der Studie haben Sie sich die Zeit von 1946 bis 2020 angeguckt. Bundesweit spricht die Studie von 2200 Betroffenen und mehr als 1200 Tätern. Bei der Vorstellung der Studie sprachen die Wissenschaftler aber von der
Spitze des Eisbergs.
Also es ist von einer hohen Dunkelziffer an Betroffenen im Raum der Kirche auszugehen. Und diese Studie bescheinigt eben der evangelischen Kirche und der Diakonie jahrzehntelanges Versagen in der Aufarbeitung. Also Betroffene wurden nicht gehört, sagen die Wissenschaftler, Taten nicht aufgearbeitet, Täter geschützt und es wurde keine Verantwortung für diese Verbrechen übernommen. Das ist so der Grundtenor der Untersuchung.
Also diese Studie, die hat also die evangelische Kirche selbst in Auftrag gegeben, um sexualisierte Gewalt und sonstige Gewalt an Kindern aufzuarbeiten.
Man hat ja in der katholischen Kirche schon viel früher mit der Aufarbeitung begonnen.
Das liegt unter anderem daran, dass 2010 der Missbrauchsskandal am Canisius-Kolleg in Berlin an die Öffentlichkeit gelangt.
Zwei Jesuitenpatres sollen über Jahre hinweg Jugendliche an verschiedenen katholischen Schulen in Deutschland und dem Ausland sexuell missbraucht haben.
Um sexuellen Missbrauch an Jesuitenschulen werden immer mehr Fälle bekannt. Inzwischen seien insgesamt mehr als 100 Meldungen eingegangen, sagte die Berliner Rechtsanwältin.
Das war 2010 und ab 2014 hat die katholische Kirche dann angefangen, Missbrauchsfälle in einer Studie aufzuarbeiten. Die Studie der evangelischen Kirche, die wurde erst 2020 in Auftrag gegeben.
Man kann heute sagen, die evangelische Kirche ist da sehr, sehr spät dran mit der Aufarbeitung. Also die Studie kommt sehr, sehr spät. Bei der Studienvorstellung haben wir mit Martin Watzlawick gesprochen. Martin Watzlawick ist der Leiter dieser Studie.
Wir können zumindest sehen in unserem Material, dass eigentlich eine Beschäftigung vor allen Dingen auf der EKD-Ebene erst seit 2018 im breiteren Sinne einsetzt. Also eine Beschäftigung damit, dass man ein eigenes Problem hat.
Und da nehmen die Forscher natürlich auch Stellung dazu und haben rausgearbeitet, ja, wie ist denn die evangelische Kirche, wie geht die denn mit dem Missbrauch um? Und sie sagen halt, naja, man hat das immer als katholisches Thema geframed.
Denn es war fast immer nur von der katholischen Kirche die Rede. Evangelische Kirche und sexualisierte Gewalt, nicht wirklich ihr Thema. Bis jetzt.
Da gibt es ja ein Zölibat und eine rigide Sexualmoral, eine starre Struktur und Hierarchie. Das habe man nicht und deswegen sei es auch nicht so ein Problem.
Der Zölibat, der verbietet ja katholischen Würdenträgern zum Beispiel zu heiraten und beinhaltet eben eine ganz besonders zurückhaltende Sexualmoral. Daraus hat man dann oft geschlussfolgert, dass das auch Tür und Tor öffnet für sexualisierte Gewalt, ne?
Genau, und da sagen die Forscher, im Vergleich zur evangelischen Kirche ist es eben nicht so. Es gibt dort genauso Missbrauch in Kinderheimen, auf Freizeiten, in Pfarrhäusern, in Gemeindehäusern, bei Kinderfreizeiten und so weiter. Und sie sagen eben auch, dieses Bild, was auch in der evangelischen Kirche immer wieder transportiert wird, wir sind im Grunde die bessere Kirche, ist auch so ein Tor, das Missbrauch Aufarbeitung verhindert oder vielleicht auch dem Missbrauch Tür und Tor öffnet. Was die Forscher auch sagen ist, man hat immer gesagt, ja, das ist ja ein gesamtgesellschaftliches Phänomen. Also wird es das bei uns auch geben, aber oder es ist ein Problem der Vergangenheit. In den 60er Jahren, da gab es ja Gewalt in den Kinderheimen, 50er, 60er Jahren noch und nöcher. Es gibt evangelische Kinderheime, dann ist das halt da auch ein Problem. Aber man hat sich nie so wirklich mit den evangelischen Einfallstoren beschäftigt.
Und welche sind das?
Die Forscher sagen, es gibt in der Kirche so, in der evangelischen Kirche so eine bestimmte Haltung, die nennen sie Harmoniezwang. Also man geht ganz lieb miteinander um, man setzt sich mit Konflikten nicht auseinander. Tätern wird relativ schnell und leicht vergeben, eben auch vielleicht aufgrund der protestantischen Theologie, wo man sagt, ja, Vergebung ist ganz wichtig. Mhm. Und das ist was spezifisch Evangelisches, was Sie eben sagen.
Okay, also es gibt spezifisch evangelische Probleme, wenn man das so nennen mag, die da rausgearbeitet wurden, die ein Risikofaktor sind.
Die föderale Struktur begünstigt die Frage, wer denn eigentlich Verantwortung übernimmt.
Was der Forschungsleiter Martin Watzlawick auch benennt, ist so diese Verantwortungsdiffusion.
Dass eigentlich nicht klar ist, wer hat welche Rolle, wer hat welche Verantwortung, wer kümmert sich, wer muss sich kümmern, wer soll sich kümmern.
In der evangelischen Kirche, da müssen wir jetzt über die Strukturen sprechen. Mhm. Anders als in der katholischen Kirche ist das ja nicht hierarchisch strukturiert, sondern es gibt 20 Landeskirchen. Es gibt Gemeinden, die unabhängig sind. Es gibt Kirchenparlamente in den einzelnen Landeskirchen, die im Grunde entscheiden. Also es ist sehr föderal strukturiert. Die Landeskirchen sind unabhängig voneinander. Mhm. Und das macht es natürlich leicht, Verantwortung weiterzugeben.
Das kann ich so natürlich aus einer Landeskirche kommend, wo Aufarbeitung stattgefunden hat, so nicht annehmen.
Bei der Studienvorstellung war natürlich auch Kirchenvertreter vor Ort, Vertreter von der evangelischen Kirche in Deutschland, unter anderem eben die EKD-Ratsvorsitzende Kerstin Vers.
Es ist ja so, dass seit 2010 tatsächlich in den einzelnen Landeskirchen mit sehr unterschiedlichen Standards sowohl Aufarbeitung betrieben wurde, aber auch vor allem Präventions- und Interventionskonzepte und Handlungspläne eingerichtet wurden.
Was bedeutet es, diese Verantwortungsdiffusion, jetzt konkret am Beispiel vom Fall von Hermann Amon?
Da muss man sich den Täter angucken, den mutmaßlichen Täter. Der kommt ja nicht aus Bayern, der kommt aus einer Diakonengemeinschaft in Niedersachsen, in Hannover. Mhm. Das Heim liegt in Bayern, auf dem Gebiet der Bayerischen Landeskirche. Und der Träger vor Ort ist ein kleiner Diakonieverein, der die Verantwortung trägt für dieses Heim. Und es gibt das Diakonische Werk in Bayern, das so der übergeordnete Dachverband der diakonischen Einrichtungen ist, die es in Bayern gibt. Wir haben natürlich im Zuge unserer Recherche, und es war eigentlich auch eine wesentliche Frage, die ich mir da gestellt habe, wer trägt denn da eigentlich Verantwortung für die Aufarbeitung?
Ja.
Und da habe ich die Landeskirche angefragt als Player, ich habe das Diakonische Werk in Bayern angefragt und ich habe mit den Leuten vom Ortsverein gesprochen, also vom Trägerverein vor Ort. Wir hatten ein Interview bekommen mit der Diakoniepräsidentin Sabine Weingärtner, die uns gesagt hat,
das war auch nicht unser Auftrag als Landesverband, Recherchen zu diesem Fall anzustellen. Wir haben, als der Träger sich bei uns gemeldet hat, dem Träger gesagt, sehr nahegelegt, er soll bitte nachschauen, er soll den Fall aufarbeiten, er soll schauen, ob es noch weitere Betroffene geben würde. Das haben wir getan.
Wir haben die Landeskirche angefragt und da kann ich ja mal kurz, also ich habe das mitgebracht, weil die Landeskirche hat uns nur schriftlich geantwortet. Also wir haben kein Interview bekommen. Und die erklären eben dann schriftlich, aus unserer Sicht ist es leider bislang nicht aufgearbeitet im Jahr 2024, weil, Zitat, die Zuständigkeiten sehr verteilt sind. Und dann erklären sie, das Nikrollhaus liegt auf dem Gebiet der Bayerischen Landeskirche, ist aber eine Einrichtung des örtlichen Diakonievereins. Der beschuldigte Diakon war Mitglied einer Diakonengemeinschaft in Hannover. Damit sind unsere Möglichkeiten aufzuarbeiten sehr begrenzt. Und das hat mich sehr, sehr unzufrieden zurückgelassen.
Kann man sagen, diese Struktur, die schützt eigentlich Täter oder die macht die Aufarbeitung schwieriger? Kann man das so auf den Punkt sagen?
Diese Strukturen macht die Aufarbeitung sehr, sehr schwer, weil Verantwortlichkeiten eben nicht klar geklärt sind oder weil man ganz leicht sagen kann, wir sind nicht verantwortlich, die Verantwortung liegt woanders. Und weil eben auch zwischen den einzelnen Ebenen, das wird jetzt langsam besser, es auch nicht so einen großen Austausch gibt.
Schauen wir uns mal an, welche Konsequenzen es in diesem Fall überhaupt gab, also welche Verantwortung übernommen wurde im Fall Hermann Amon. Und da müssen wir auch über den mutmaßlichen Täter sprechen. Solange jemand nicht verurteilt ist, müssen wir als Journalistinnen und Journalisten vom mutmaßlichen Täter sprechen. Das hat ganz einfach juristische Gründe, kann man vielleicht an dieser Stelle mal kurz erwähnen. Wie ist das also in diesem Fall mit dem mutmaßlichen Täter im Fall Hermann Amon?
Vielleicht sollten wir uns mal die Biografie von dem Diakon angucken, weil das macht, glaube ich, sehr viel deutlich. Wir haben angefangen nachzurecherchieren über den Diakon und sind dann eben auch mit dem Stephansstift, also das ist diese Diakonengemeinschaft in Niedersachsen, von der er kam, in Kontakt getreten. Und dort hat der dortige Historiker der Einrichtung, Steffen Meyer, in den Akten nachgeschaut und hat ganz Erstaunliches gefunden, nämlich dass der Diakon schon während seiner Ausbildung zum Diakon in zwei Einrichtungen übergriffig geworden ist. Also da gibt es Dokumente oder da gibt es Akten, Briefe dazu, wo die Einrichtungen sich an die Gemeinschaft wenden. Also im Grunde heißt es in diesem vertraulichen Bericht, von Anfang an löste der Bruder durch die Art, sich den Kindern zu nähern und mit ihnen umzugehen, in uns ein peinliches Gefühl und erhebliche Sorge aus. Darunter ist zu verstehen, dass er, also wird der Name natürlich auch genannt, sich den Kindern einerseits in unschöner, intimer Weise zu nähern versuchte, andererseits in überaus unpersönlicher Weise Gehorsam forderte. Also er hat Kinder mit auf sein Zimmer genommen. Es gibt dann auch den Fall, wo er ihm erwischt wurde, als er ein Kind mit aufs Zimmer genommen hatte.
Aber das ist ja wirklich eine Überraschung, dass das nicht nur bekannt war, und zwar nicht nur über Hörensagen, sondern wirklich aktenkundig. Wie kann das denn sein, dass er da überhaupt in Arbeit gekommen ist als Diakon, dass der überhaupt mit Kindern gearbeitet hat?
Ja, das haben wir uns natürlich auch gefragt, haben keine wirkliche Antwort drauf bekommen. Wenn man sich seinen Lebenslauf anschaut, war der 1-2 Jahre an einem Ort und ist durch die ganze Bundesrepublik gewandert und hat dort Stellen gehabt. Also bevor er nach Wilmers kam, war er in Herchen an der Sieg, das ist in Nordrhein-Westfalen, war er Internatserzieher in einem evangelischen Gymnasium. Da gibt es im Grunde einen Briefwechsel zwischen dem Diakonischen Werk in Bayern und der Bruderschaft, die sagen, er ist mit den Kindern da nicht so wirklich zurechtgekommen, das waren zu große Kinder. Man würde jetzt empfehlen, weil er doch eine große Liebe zu Kindern hat, ihn eher mit jüngeren Kindern arbeiten zu lassen. Aber man warnt im Grunde nicht davor, dass er nicht wieder mit Kindern arbeiten soll. Nach Wilmers ist er eben ins Oldenburger Land gegangen und war dort erst in einem Internat für Schüler und dann in einer Tagesbildungsstätte für Kinder mit einer geistigen Behinderung tätig. Dann war er in Salzgitter, das ist heute eine Einrichtung, die sich um Suchtkranke kümmert. Dann später war er in einer Einrichtung in Hamm für obdachlose Menschen. Und zuletzt war er dann in Garmisch-Partenkirchen, das ist in den 80er Jahren gewesen. Und also man sieht im Grunde häufige Ortswechsel durch die ganze alte Bundesrepublik und immer 1-2 Jahre. Wir haben natürlich jetzt in unserer Recherche auch nachgefragt an den einzelnen Stationen und auch da ist es so, die Aktenlage ist ganz schlecht, also es gibt kaum Akten.
Also das heißt, euren Recherchen zufolge wurde er nie wirklich mit den Vorwürfen konfrontiert?
Er wurde nicht zur Verantwortung gezogen. Wir wissen allerdings auch nicht, ob es an anderen Orten zu Übergriffen kam. Also es gibt an den anderen Orten keine Betroffenen, die sich bislang gemeldet haben. Man hat jetzt aber auch dort erst im Zuge unserer Nachfragen angefangen nachzugucken.
Was weißt du denn darüber, wo sich der Diakon heute befindet? Bis wohin führt seine Spur?
Also der Diakon ist 1931 geboren. Das heißt, er ist jetzt weit über 90. Was wir wissen ist, er war zuletzt in Garmisch-Partenkirchen im Einsatz, ist in den 90er Jahren aus der Bruderschaft ausgetreten und dann in die Niederlande gezogen. Und da verliert sich im Grunde genommen seine Spur. Wir haben nachgefragt, am Geburtsort gibt es denn ein Sterbedatum? Da haben wir aber keine Auskunft bekommen.
Und das hat dann also nicht mehr geklappt über sowas wie Einwohnermelderegister und so. Da hat sich das verloren. Okay, das heißt, wir wissen nicht mal, ob dieser Mann noch lebt. Was aus dem mutmaßlichen Täter geworden ist, das wissen wir also nicht. Wie geht denn aber jetzt die evangelische Kirche mit dem um, was Hermann Amon wohl angetan worden ist? Denn Hermann Amon hat ja, du hast es am Anfang schon mal erwähnt, im Frühjahr beantragt, dass sein Fall von der evangelischen Kirche anerkannt wird.
Es ist schwierig, mit jemandem ins Gespräch zu kommen, der kein Gespräch möchte. Also ich habe die Erfahrung als Kind gemacht, die Kirche hat gemauert. Die wollen dieses Thema nicht, sie finden das unangenehm. Und ich denke, vielleicht würde sich manch einer mal ändern oder seine Gedankengänge ändern, wenn er vielleicht nachvollziehen, was man nicht nachvollziehen kann, oder in sich vielleicht so ein bisschen erleben könnte, was Kinder damals durchmachen mussten, was sie erlebt haben, aber da hat keiner in irgendeiner Form Interesse gezeigt.
Das kann man vielleicht erzählen an dieser Stelle, dass jetzt in dem Heim vor Ort, also in Wilmers, man angefangen hat, den Kontakt zu den Betroffenen zu suchen. Also ich habe mit der Vorsitzenden des Trägervereins telefoniert, die sagte, wir laden die jetzt ein zum Gespräch. Mhm. Wir wollen ganz genau wissen, was sind so die Bedürfnisse, die die Betroffenen haben, wie können wir da aufarbeiten. Das ist erstmal eine sehr, sehr positive Entwicklung, die ich sehe. Es hat sich auch noch ein dritter Betroffener inzwischen in dem Heim gemeldet. Sie wollen eine Webseite aufsetzen, wo sie ganz einfach erreichbar sein wollen für weitere Betroffene. Und sie überlegen jetzt, ob sie einen Historiker beauftragen, der diese Geschichte aufarbeitet.
Das heißt, im Diakonieverein vor Ort, da passiert so einiges. Die Studie über die Missbrauchsfälle in der evangelischen Kirche, die kam im Januar raus. Jetzt haben wir Mitte Mai. Was kannst du sagen, hat sich denn seitdem insgesamt getan innerhalb der evangelischen Kirche?
Ich habe natürlich dann auch bei den übergeordneten Institutionen nachgefragt. Dort ist man inzwischen soweit, dass man sagt, ja, man kümmert sich jetzt auch schon. Also die Evangelische Landeskirche in Bayern schrieb mir, der Diakonieverein in Wilmers, das Diakonische Werk in Bayern und die Bayerische Landeskirche arbeiten in ihren jeweiligen Zuständigkeiten bei der Aufarbeitung der Übergriffe im Kinderheim in Wilmers zusammen. Mich lässt das ein bisschen skeptisch zurück, weil ich auf konkrete Fragen in dieser Mail, die ich dahin gestellt habe, also wie viele Betroffene haben sich denn jetzt inzwischen bei Ihnen gemeldet oder bei der Anerkennungskommission, kriege ich keine Antwort, sondern ich kriege als Antwort, wir bitten jetzt für Geduld, erst wenn die Aufarbeitung abgeschlossen ist, werden wir uns wieder zu Wort melden. Mir geht es so, ich bin bei diesem erklärten Aufarbeitungswillen der Institutionen sehr skeptisch und es wäre natürlich ein Wunsch von mir, aber ich weiß nicht, ob das wirklich stattfindet, dass dieses Thema ganz oben auf der Agenda wirklich sitzt und dass man das jetzt wirklich vorantreibt, die Aufarbeitung eben nicht und das nicht nur dem kleinen Ortsverband überlässt.
Barbara, vielen Dank, dass du da warst.
Gerne.
Bis dahin, ciao. Barbara Schneider ist unaufgearbeiteten Missbrauchsfällen in der evangelischen Kirche auf die Spur gegangen, zusammen mit Eckhard Querner und Veronika Wawacek. In ihrer Doku Missbrauch evangelisch – Wegsehen und Verschweigen – da spricht sie neben Hermann Amon auch noch mit anderen Betroffenen. Den Film findet ihr in der ARD-Mediathek. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Autorin dieser Folge ist Sarah Fischbacher. Mitgearbeitet hat Lisa Henschel. Produktion Viktor Weresch, Ruth-Maria Ostermann, Christine Dreier und Eva Erhardt. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss!